Entstanden ist die heutige Predigt zu Beginn der sogenannten Corona-Pandemie, in der wir uns wahrscheinlich immer noch befinden. Eine Zeit, die jede hier im Raum sitzende Person wohl noch Erinnerung hat. Eine Zeit, die für alle Menschen auf dieser Welt für immer in Erinnerung bleiben wird. Es war und es ist immer noch eine Zeit, wie sie die Menschheit in ihrer Gesamtheit noch nicht erlebt hat. Jeder Einzelne hat mit dieser Zeit seine eigenen Erfahrungen gemacht. Viele Ereignisse haben uns aber auch alle gemeinsam betroffen. Aber die Art und Weise, wie der Einzelne in dieser Zeit damit umgegangen ist, war sehr unterschiedlich. Das lag unter anderem am Alter, am Beruf, am Wohnort, an dem Gesundheitszustand oder auch zum Beispiel, in welchem Unternehmen er oder sie gearbeitet hat, in welchem sozialen Umfeld man zu Hause ist und so weiter. Ich persönlich bin beruflich in einem systemrelevanten Bereich tätig und hatte da bisher immer zu tun. Andere aber mussten oder durften zu Hause bleiben, da sie ihre Kinder, die nicht in die Schule durften, unterrichten mussten. Andere durften im Homeoffice arbeiten, solange es denn der Beruf möglich machte. Autos kann man nicht zu Hause zusammenbauen, da muss man in die Werkstatt. Und als Handwerker muss man auf den Bau. Da ist dann keine Homeoffice möglich. Viele Menschen wurden aber auch in eine Zwangsisolation gebracht. Und jeder Kontakt mit anderen Menschen sollte vermieden oder zumindest reduziert werden. Etliche von euch werden diese Zeiten ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Keine Umarmungen, keine Berührungen mehr zu erhalten. Nur noch Kontakt durch geschlossene Fenster, Klarsichttrennwände etc. waren möglich. Kontakte wurden durch Briefe, E-Mails, WhatsApps oder Telefonate aufrechterhalten. Was macht man in einer solchen Situation? Verzweifeln? Die Hoffnung nicht aufgeben? Das Beste daraus machen? Wie viele Menschen, vielleicht auch der ein oder andere hier in diesem Raum, glauben alles, was in den Medien, im Fernsehen, im TV, Zeitung und Internet mitgeteilt wird, aber stellen in Frage, was die Bibel sagt. Dazu möchte ich heute etliche Zitate aus dem Buch Vom Schatten zum Licht wiedergeben und das erste habe ich auf der Seite 523 gefunden. Auch in unserer Generation werden viele durch den Glanz menschlicher Spekulationen geblendet, die fälschlicherweise Wissenschaft genannt werden. Sie nehmen das Netz nicht wahr, in das sie hineinlaufen. Gott bestimmte, dass der Mensch seinen Verstand als Gabe des Schöpfers betrachten und diesen in den Dienst von Wahrheit und Gerechtigkeit stellen sollte. Wenn aber Stolz und Ehrgeiz gepflegt werden und die Menschen ihre eigenen Theorien über das Wort Gottes stellen, kann der Verstand größeren Schaden anrichten als die Unwissenheit. Und ist es nicht komisch, wie einfach es für Menschen ist, Gott für Unsinn zu erklären und sich dann wundern, dass die Welt zur Hölle fährt? Ich habe folgende Aussage in einer Predigt gehört, die es wohl auf den Punkt bringt. Es ist eine seltsame Idee, dass ein gottloser Humanismus die Welt verbessern soll oder gar retten könne. Doch es geht genau in diese Richtung. Und ist es nicht auch noch komisch, wie eigentlich jeder Mensch in den Himmel kommen möchte, vorausgesetzt aber, er muss nicht glauben, nicht denken und nicht sagen und etwa tun, was die Bibel sagt? Etliche von euch haben in dieser Zeit gewiss die Bibel oder ein anderes gutes Buch zur Hand genommen und die Zeit der Ausgangssperren genutzt, um wieder einmal etwas Gutes zu lesen oder das Wort Gottes intensiver zu studieren. Ich habe am 5.4.2020 zu Beginn der ganzen Auswirkungen auf unser Leben von einer Glaubensschwester eine WhatsApp-Nachricht erhalten mit der Definition von Corona bzw. Covid-19. Und sie lautet folgendermaßen im Englischen: Christ over Viruses and Infectious Diseases, COVID-19. Auf Deutsch: Christus über Viren und Infektionskrankheiten. Josua 1, Vers 9. Es ist der heutige Bibeltext. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und ich habe mir tun hier groß geschrieben mit dicken, fetten Buchstaben. Ich komme auch später dazu. Im Gegensatz zu meiner Frau kann ich in einem Buch Tage oder sogar wochenlang lesen. Meine Frau braucht dafür eventuell nur einen Tag oder auch nur eine Nacht. Für mich gibt es nichts Besseres als ein Buch, um schnell einzuschlafen. Aber da habe ich dann höchstens 2 bis 5 Seiten geschafft. Aber in der Zeit von der Corona-Krise habe ich mir ein Buch zur Hand genommen, das mir eine liebe Schwester aus meiner Heimatgemeinde Geildorf schon Wochen vorher mitgab und mir sagte, das Buch habe sie sehr berührt. Das Buch handelt von einem Autor, der über die Organisation Open Doors berichtet. Das ist ein Dienst für weltweit verfolgte Christen. Er hat zum Ende des letzten Jahrhunderts verschiedene Länder der Welt persönlich bereist. Und nachdem er aus seinem Heimatland USA eine Zeit lang mit seiner Familie in Südafrika, Malawi und Kenia lebte, ging er dann als Helfer und Gründer einer Organisation in den 1990er Jahren nach Somalia. Zu einer Zeit, als dort nur das Recht des Stärkeren etwas galt und dadurch das ganze Land in eine humanitäre Katastrophe fiel. Ältere von uns werden sich an die grausamen Bilder Gesicht noch erinnern können. Und bis heute hat sich das Land davon nicht erholt. Nachdem er aufgrund dieser geopolitischen Situation Ende der 90er Jahre dort nichts mehr ausrichten konnte, fiel er ein seelisches, emotionales Tief. Zudem kamen persönliche Tragödien und ein körperliches Ausgelaugtsein hinzu. So ging er mit seiner Familie zurück in die USA. Nach einer gewissen Zeit der geistigen und körperlichen Erholung wollte er wieder etwas für Gott tun. In Somalia, einem muslimisch geprägten Land mit einer sehr rigiden Einstellung gegen alle Andersgläubigen, besonders gegen Christen, denen bei der kleinsten Abweichung der muslimischen Regeln der Tod droht, wollte der Autor nur wissen, wie verhalten sich Menschen in anderen Ländern auf dieser Welt, wenn sie unter Repressalien zu leiden haben. Er selber konnte sein Versagen nur mühsam und schlecht verarbeiten. Dass er als Mitarbeiter in Somalia es nicht geschafft hat, außer Zehntausende Menschen vor dem Hungertod zu bewahren, aber keinen einzigen mit dem Wort Gottes erreicht zu haben, das hat ihn sehr mitgenommen. Und er traf sogar noch das Gegenteil zu. Nach Abzug aller westlichen Hilfsorganisationen gab es nun in Somalia fast gar keine Christen mehr. Er fühlte sich nicht gut. Menschen vor dem Hungertod zu bewahren, war das eine. Aber das andere, vielleicht sogar wichtigere, diesen Menschen auch von der Liebe Jesu zu erzählen, das ist ihm nicht gelungen. Er stellte Gott in Frage. Wusste Gott überhaupt, dass es Somalia gibt? Wie konnte er dieses unbeschreibliche Leid dort nur zulassen? Und auch heute gibt es ein Somalia 1990. Es heißt Jemen 2022. Das nur als Randbemerkung. Ich habe meine Predigt überschrieben mit Versprechen muss man halten, Komma, oder? Was fällt uns nicht alles zum Thema Versprechen ein? Ein Versprechen bricht man nicht. Bei deinem Versprechen hast du dich wohl versprochen. Ein Versprechen sollte wohl überlegt sein. Wer viel verspricht, vergisst auch viel. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen, genau. Die beste Informationsquelle sind Menschen, die versprochen haben, nichts weiter zu erzählen. Die Wikipedia-Definition zu Versprechen lautet wie folgt. Das Versprechen ist eine einseitige Zusage über eine zukünftige Handlung oder ein zukünftiges Ereignis. Es findet zwischen 2 oder mehr Menschen statt, bei denen mindestens eine das Versprechen abgibt, das an die andere oder die anderen gerichtet ist. Versprechen sind, da sie auf zukünftige Handlungen gerichtet sind, niemals völlig sicher. Sie sind auch an das Vertrauensverhältnis und die Situation gebunden. Und obwohl ein Versprechen oft nach einseitigem Vorteil aussieht, bieten Versprechen oft gegenseitige Vorteile. Und in vielen Kulturen wird das Verbrechen eines Versprechens als unehrenhaft angesehen. In der Bibel gibt es nur einen einzigen Text mit dem Wort, wo das Wort Versprechen erwähnt wird. Darin geht es in Lukas 22, Vers 5 um das Versprechen von Judas gegenüber den hohen Priestern, Jesus zu verraten. Etliche andere Bibeltexte sprechen über von Geloben oder Gelübde ablegen. Wann muss man ein Gelübde oder ein Eid ablegen? Hat jemand von euch schon einmal einen Eid abgelegt? Ich wusste, dass deine Hand kommt. Wenn sich jemand in den Dienst eines Staates stellt, unter anderem als Soldat oder als Beamter, wird diese Person einen Eid auf die Verfassung des Staates ablegen müssen. Das ist dann nicht nur ein Versprechen, sich zum Wohle des Volkes einzusetzen, sondern es hat dann schon eine höhere Bedeutung. Einen Eid kann man auch nicht einfach wieder zurückgeben. Er gilt eigentlich ein Leben lang. Die meisten von euch, die heute vor mir sitzen, haben auch ein Gelübde, ein Versprechen abgegeben. Und ich meine jetzt nicht das Eheversprechen. Ich meine euer Taufgelübde, euer Taufversprechen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Musstet ihr nur Ja sagen zu einem vorformulierten Text, den euch der Prediger vorgelesen hat? Oder hast du dir selber dein Taufversprechen geschrieben? Ob es dann auch gültig war? Wie war der genaue Wortlaut dieses Versprechens? Die 28 Glaubenspunkte wurden sie einzeln abgefragt. Ihr kennt die alle, oder? Ihr seid ein Thema. Wann hast du sie das letzte Mal gelesen? Also ich spreche heute über die 13 und die 17. Nur, dass ihr wisst, um was ich heute spreche. Ich sehe überall nur Fragezeichen. Das wusste ich auch und darauf habe ich sie mitgebracht. Ich lese sie euch vor. Der Glaubenspunkt Nummer 13 unserer Gemeinschaft. Die weltweite Gemeinde setzt sich zusammen aus allen, die wahrhaft an Christus glauben. Doch in der letzten Zeit, einer Zeit weit verbreiteten Abfalls, ist eine Schar der Übrigen hervorgerufen, um an den Geboten Gottes festzuhalten und dem Glauben an Jesus zu bewahren. Diese Übrigen weisen darauf hin, dass die Stunde des Gerichts gekommen ist. Sie predigen, dass es Erlösung allein durch Christus gibt und verkündigen das Herannahen seiner Wiederkunft. Die drei Engel in Offenbarung 14 sind Sinnbild dieser Verkündigung. Sie geht einher mit dem Gerichtsgeschehen im Himmel und führt auf Erden zu einer Bewegung der Buße und Erneuerung. Jeder Gläubige ist aufgefordert, sich an diesem weltweiten Zeugnis zu beteiligen. Und die 17 ist überschrieben geistliche Gaben und Dienste. Gott rüstet die Glieder seiner Gemeinde zu allen Zeiten mit geistlichen Gaben aus. Jedes Glied soll die ihm verliehenen Gaben in liebevollem Dienst zum Nutzen der Gemeinde oder Mitmenschen einsetzen. Diese Gaben, die der Geist nach seinem Ermessen zuteilt, befähigen die Gläubigen zu allen Diensten, die die Gemeinde zur Erfüllung der ihr von Gott gestellten Aufgaben braucht. Wenn die Gemeindeglieder diese geistlichen Gaben als treue Haushälter der vielfältigen Gnade Gottes einsetzen, bleibt die Gemeinde vor dem zerstörenden Einfluss falscher Lehrer bewahrt und wird in der von Gott vorgesehenen Weise wachsen und in Glaube und Liebe gefestigt. Worauf möchte ich heute Morgen hinaus? Ich möchte euch daran erinnern, was du unserem, deinem großen Gott vor ein paar Monaten, vor Jahren oder gar Jahrzehnten versprochen habt. Und was ihr davon gehalten habt. Ich habe mich selbst gefragt, Was habe ich bei meiner eigenen Taufe, die nun schon über 37 Jahre her ist, Gott versprochen? Welches Gelübde habe ich ihm gegeben? Wörtlich steht in meinem Taufbekenntnis unter anderem Folgendes. Ich bin gerne bereit, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Zur Verbreitung des Evangeliums will ich meine Zeit und meine Fähigkeiten nach besten Kräften einsetzen. Und kann ich nun mit bestem Gewissen und einem guten Gefühl hier vorne stehen und euch allen sagen, ja, das habe ich getan, gehalten und auch alles umgesetzt? Nein. Das kann ich leider nicht. Und obwohl ich genau weiß, was ich damals meinem Gott gelobt habe, ich bin mir aber heute nicht mehr sicher, ob ich wirklich genau wusste, was ich ihm damals alles versprochen habe. Ich meine eine endgültige Konsequenz für mich und für ihn. Und ob ich nun in der Zukunft mich eines Besseren belehren lasse, mich nun doch an das gegebene Versprechen halte und all das nicht umgesetzte nun noch nachholen kann? Ist es nun relevant, dass ich trotz Nichteinhaltung meiner Zusage an unseren gnädigen Gott eventuell an einer Sanktion rechnen muss oder vielleicht schon musste? All diese Fragen haben mich sehr beschäftigt und tun es immer noch. Und gerade im Kontext zu dem Buch, von dem ich eingangs gesprochen habe, welches ich ausnahmsweise in einem Rutsch, sprich in einem Tag, durchgelesen habe. Zur Erinnerung. Der Autor dieses Buches, wir nennen ihn mal Nick, wollte nach seiner Enttäuschung in Somalia, wo er keinen einzigen Menschen von der Liebe Jesu erzählen konnte, herausfinden, wie Menschen, die nicht in der westlichen Welt aufwachsen und leben, ihr Christsein umsetzen. Für uns, die wir alle hier in einem freien Land leben, ist es einfacher, über unseren Glauben zu sprechen und andere Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Nur, tun wir es auch? Na ja, vielleicht nicht so oft, aber ab und zu mache ich das schon. Es ist uns oft unangenehm. Nicht der passende Moment. Der uns gegenüberstehende ist uns nicht sympathisch. Beim nächsten Mal aber ganz sicher. Gerade heute passt es mir gar nicht. Was soll ich denn sagen? Dafür haben wir doch den Prediger, oder? Es gibt wahrscheinlich noch tausende Gründe und vorgebrachte Entschuldigungen, warum wir es nicht tun oder je getan haben, unser Versprechen zu erfüllen. Nick ging daher in die ehemalige Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten sowie dann auch noch nach Fernost, speziell nach China. Was er dort erlebt hat, möchte ich euch heute anhand von einigen Geschichten weitergeben. Es hat ihn oft sehr überrascht, oft sprachlos gemacht und ihm auch Tränen in die Augen getrieben. Mich hat es beim Lesen des Buches nur erstaunt und doch sehr nachdenklich gestimmt, ob wir hier im sogenannten Freien Westen es überhaupt zu schätzen wissen, was für Möglichkeiten wir hier haben. Gottes Wort frei und ohne Gefahr um Leib und Leben weitergeben zu können. Und dann, seien wir alle ehrlich zu uns selbst, nicht tun. Oder nicht in dem erforderlichen Umfang, wie wir es hätten tun können und besonders, wie wir es unserem großen Gott versprochen haben. Beginnen möchte ich mit der Geschichte von Dimitri. Dimitri wurde aufgrund von Missionstätigkeiten, die in einem vom Westen sogenannten Ostblockland nur im Geheimen stattfinden durften, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Da die Regierung bzw. die Politik in diesem Land das Christentum, sagen wir mal, nicht gut hieß und die Verbreitung der frohen Botschaft und das Verteilen von Bibeln und anderem Schriftgut unter Strafe stellte. Das hielt aber viele Menschen nicht davon ab, wenn auch nicht in offiziellen Gebäuden, so doch in privaten Häusern und Wohnungen sich zu treffen und gemeinsam die Bibel zu lesen. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Aber wir mussten es ja sogar tun, von offiziellen Stellen gewünscht, mit der modernen Technik unter anderem, denn nur so war ja zeitweise auch in diesen Begebenheiten dann ein Austausch unter Geschwistern überhaupt möglich. Dimitri und seine Freunde konnten sich aber nur im Geheimen treffen, um Gottes Wort zu studieren. Als Dimitri entdeckt wurde, Spitzel gab es und gibt es immer wieder und zu jeder Zeit, wurde er aufgrund dieses Vergehens in ein Gefängnis gebracht, das 1000 Kilometer von seinem Wohnort entfernt war. 1000 Kilometer von hier ist, glaube ich, nördlich Dänemark und südlich Istrien, nur dass sie ungefähr die Entfernung ungefähr hat. Seine Strafe lautete 17 Jahre Gefängnis. Wofür? Ein Bibelstudium mit Freunden im privaten Umfeld. In all diesen Jahren hatte er keinen Kontakt zu seiner Familie. Er hatte aber im Gefängnis ein morgendliches Ritual. Er stand auf, blickte gen Osten und betete zu Gott. Und zudem sang er jeden Morgen ein und dasselbe Lied zur Ehre Gottes. Das macht es ihm in einem Gefängnis mit 1500 Kriminellen und Schwerstverbrechern nicht gerade einfach. Dimitri war der einzigste Christ in diesem Gefängnis. Er wurde gemobbt, gemieden, geschlagen, gefoltert, verachtet. Ohne Kontakt zur Außenwelt und zu seiner Familie. Wie lange? 17 Jahre. Wofür? Privates Bibelstudium mit Freunden. Und einem Gelübde gegenüber Gott. Wie kann man so etwas überstehen? Solch eine Ungerechtigkeit. Ohne Aussicht auf Gnade oder Reduzierung der Haftstrafe. Dimitri nahm jedes Stück Papier, das er ergattern konnte, und schrieb es voll mit den Verheißungen aus der Bibel. Wie viele Blätter würdest du vollschreiben können mit all den Verheißungen, die dir in den Sinn kommen? Hast du durch dein persönliches Bibelstudium so viele Verheißungen Gottes im Kopf, dass du sie alle aufschreiben könntest, ohne sie nochmal in der Bibel nachlesen zu müssen? Dimitri steckte diese Zettel in seine Mauerritzen in der Zelle. Und jedes Mal, wenn die Wärter diese Zettel fanden, wurde er gefoltert und bestraft. Wie lange? 17 Jahre. Wofür? Privates Bibelstudium mit Freunden und einem Gelübde gegenüber Gott. Um den Willen von Dimitri zu brechen, wurden ihm Lügengeschichten von seiner Familie erzählt. Er sollte glauben, dass seine Frau ihn verlassen hatte, seine Kinder unter staatlicher Führung aufwachsen und dass es keine Menschen mehr gäbe, der noch an ihn denken würde. Und so kam es nur noch eines Tages dazu, dass er hingerichtet werden sollte. Weil er dem Glauben an Gott nicht abschwören wollte. Als die Wärter und die Gefängnisleitung dann aber erleben mussten, was für alle Beteiligte, war das für alle Beteiligten nicht fassbar. Auf dem Weg zur Exekution über den Gefängnishof fingen auf einmal alle anderen 1500 Gefangenen an, das Lied, das Dimitri seit Jahren jeden Morgen sang, laut zu singen an. 1500 Schwerverbrecher singen ein Lied zur Ehre Gottes. Die Hinrichtung wurde abgesagt und Dimitri wurde freigelassen. Nach 17 Jahren. Wofür? Privates Bibelstudium mit Freunden Und weil es für Dimitri wichtiger war, ein Versprechen gegenüber seinem Gott zu halten, als dass er ihm absagte oder ihn verleugnete. Ein Versprechen bricht man nicht. Auch nicht, wenn es allergrößte Entbehrungen zur Folge hat. Wie heißt es in Josua 1, Vers 9? Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Da klingt es schon ironisch, oder? Wir haben es so gut in diesem Land. Es ist so gut, dass wir unsere Möglichkeiten nutzen und nicht nur im Geheimen unseren Freunden die Bibel lesen, sondern jeden Menschen davon erzählen. Wie schön es ist, dass wir unser Versprechen gegenüber unserem Gott einhalten, nicht wahr? Dimitri sagte, dass der Vers 10 aus Offenbarung 2 ihm sehr wichtig war. Fürchte dich vor keinem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etlich von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr versucht werdet und werdet haben 10 Tage Trübsal. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Aus 10 Tagen wurden es bei Dimitri aber über 6.200. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts litten die Christen in der damaligen Sowjetunion sehr unter dem herrschenden Kommunismus. Das tat aber ihrem Eifer für die Verkündigung der frohen Botschaft keinen Abbruch. Sie gründeten verstärkt Hausgemeinden. Also kannten die Christen zu der Zeit keine öffentlichen Gottesdienste. So wie wir sie nun zum Glück wieder abhalten können, aber während der Ausgangssperren in der jüngsten Vergangenheit auch nicht hatten. Und so kamen 3 Pastoren dieser Hausgemeinden auf die Idee, einen Kongress für junge Menschen im Alter von 18 bis 30 in Moskau zu veranstalten. Ähnlich wohl den diesem Jahr wieder stattfindenden Youth in Mission. Der Zweck dieses Kongresses sollte sein, den jungen Menschen einen Blick über den Tellerrand zu geben, sodass sie erkennen konnten, dass Gott auch außerhalb ihrer kleinen Alltagswelt wirkt und sie so auch voneinander lernen konnten. Was manche Menschen vielleicht als tollkühn beschreiben würden, war die Vorstellung, dass ein solcher Kongress mit 700 Teilnehmern in der Hauptstadt für das kommunistische Regime verborgen bleiben würde. Und natürlich blieb dieses Treffen nicht verborgen. Und die 3 Pastoren wurden nach Ende des Kongresses zu je 3 Jahren Haft verurteilt. Das tat aber der Freude dieser 3 Pastoren über das Gelingen dieses Kongresses keinen Abbruch. Die Kongressteilnehmer hatten alle keine Bibeln und auch keine Gesangsbücher. Deren Besitz war ja offiziell verboten. Die 3 Pastoren wollten aber nun mal wissen, wie viel biblisches Wissen die Kongressteilnehmer wohl hätten. Und so baten sie, dass sich täglich kleine Gruppen bildeten, die so viel wie möglich von den 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, insgesamt 89 Kapitel, aufschreiben sollten. Auswendig. Bibel waren ja keine vorhanden. Und Smartphones mit Bibel-App gab es auch noch nicht. Dasselbe sollten sie auch mit all den Anbetungs- und Kirchenliedern tun, die ihnen bekannt waren. Und am Ende der Woche trugen die Pastoren die Ergebnisse aller Kleingruppen zusammen. Und was glaubt ihr? Wie viel haben die jungen Menschen auswendig zusammenschreiben können? Das Ergebnis war, alle 4 Evangelien wurden bis auf 6 Fehler niedergeschrieben. Wort für Wort. Und nebenbei auch noch 1200 Lieder. Amen. Wie lautet es in Josua 1, Vers 9? Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Wäre das heute und hier möglich? Wie gut kennst du deine Bibel? Liest du täglich in dem Wort Gottes und kannst das gelesen aus der Erinnerung niederschreiben? Wie lautet meines Predigtthema. Versprechen muss man halten, oder? Haben wir Gott nicht versprochen, dass wir immer ähnlicher werden wollen? Wir unseren Charakter immer mehr ändern lassen wollen? Haben wir unsere Versprechen vergessen? Ich möchte auch nur nicht falsch verstanden werden. Das hier sollen keine Anklagen oder Versuche sein, ein schlechtes Gewissen zu erzeugen. Nein, ich möchte mir und dir aufzeigen, was ist wichtig. Was hat Priorität in meinem und in deinem Leben? Ohne jemanden zu verletzen, möchte ich behaupten, dass wir noch alle viel, sehr viel zu lernen haben. Unseren inneren Kompass wieder neu justieren müssen. Schlag mit mir einmal bitte die Bibel auf. 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 8. 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 8. Dort heißt es folgendermaßen: Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeglicher nach seiner Willkür, nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass allerlei Gnade unter euch reichlich sei, dass ihr in allen Dingen volle Genüge habt und reich seid in allerlei guten Werken. Und dazu möchte ich gleich im Anschluss noch ein paar Verse aus dem Schatten zum Licht lesen, die auf der Seite 441 niedergeschrieben sind. Der Gebrauch eines jeden anvertrauten Talents wird im Gericht genauestens geprüft. Wie haben wir die Mittel verwendet, die uns der Himmel anvertraut hat? Wird der Herr sein Eigentum mit Zinsen zurückgehalten, wenn er kommt? Haben wir die Fähigkeiten, die uns übertragen wurden, mit Kraft, Herz und Verstand zum Ruhm Gottes und zum Segen der Welt eingesetzt? Was haben wir für Christus an einem Armen, Bekümmerten, einer Waise und einer Witwe getan? Gott machte uns zu Treuhändern seines heiligen Wortes. Was haben wir mit dem Licht gemacht, das uns verliehen wurde, um Menschen zu Christus führen? Ein bloßes Bekenntnis an den Erlöser zu glauben, ist wertlos. Nur die Liebe, die sich in den Werken zeigt, wird als echt anerkannt. Und doch ist es in der Sicht des Himmels allein die Liebe, die einer Tat ihren Wert verleiht. Was immer aus Liebe geschieht, wie klein es nach menschlicher Einschätzung auch erscheinen mag, wird von Gott anerkannt und belohnt. Die Bücher des Himmels offenbaren die verborgene Selbstsucht der Menschen. Dort existiert der Bericht über unerfüllte Pflichten an den Mitmenschen und über Vergesslichkeit gegenüber Erwartungen des Erlösers. Dort werden wir sehen, wie oft Zeit, Gedanken, Kraft und Satan überlassen wurden, die eigentlich Christus gehörten. Die Engel überbringen dem Himmel einen traurigen Bericht. Vernunftbegabte Wesen, bekennende Nachfolger Christi, sind durch den Erwerb weltlicher Güter und durch irdische Vergnügungen ganz in Anspruch genommen. Geld, Zeit und Kraft werden Äußerlichkeiten und dem eigenen Genuss geopfert, während es nur selten Momente gibt, die dem Gebet, dem Suchen in der Schrift und der Hingabe und dem Sündenbekenntnis gewidmet werden. Soweit ihr Geweiht. Und in Matthäus 16, Vers 27 werden diese Aussagen nochmal bestätigt. Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Wir alle haben am eigenen Leib erfahren, wie schnell sich unser Umfeld verändern kann. Innerhalb von Tagen oder gar Stunden. Von heute auf morgen war nichts mehr so, wie wir es vorher kannten. Was dagegen eine ewige Konstante ist und war, sind die Versprechen unseres Gottes, immer bei uns zu sein. Fürchtet euch nicht. Wie oft stehen diese Worte in der Bibel? Nehmen wir sie uns doch zu Herzen. Gott hat alles in seinen Händen. Nichts geschieht, was er nicht sieht und weiß. Nick war auch in China. Dort erlebte er Ähnliches, beziehungsweise hörte Geschichten und Erlebnisse, die ihn überraschten, verwunderten und auch sehr demütig machten. In China gab es nach der Machtergreifung der Kommunisten schätzungsweise einige hunderttausend Christen. Sie waren das Ergebnis von ca. 100 Jahren Missionsarbeit amerikanischer und europäischer Missionare. Zu Beginn der Mao-Kulturrevolution im Jahre 1966 waren es bereits mehrere Millionen Christen. Und 1983 waren es trotz massiver Verfolgung bereits über 10 Millionen. 15 Jahre später, 1998, waren es durch die Arbeit der Hausgemeinden im ganzen Land bereits über 100 Millionen Menschen, die sich in China zum Christentum bekennen. Das bedeutet bei einer Einwohnerzahl für ganz China, dass ungefähr jeder 14. Chinese ein Christ ist. Kleiner Vergleich. In Deutschland leben ca. 84 Millionen Menschen. Davon sind knapp 35.000 Siebenten-Tags-Adventisten. Das heißt, in Deutschland ist das Verhältnis eines Adventisten zu ca. 2.400 Nicht-Adventisten. Es sind nur reine Zahlen. In China werden die Christen auch für lapidare Vergehen aus Sicht eines Westeuropäers für 3 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Was für uns hier nicht vorstellbar ist, gehört da schon fast zum Alltag eines Christen. Soll heißen, es ist schon unnormal, wenn du als Christ nicht 3 Jahre in Haft warst. Und ein Ergebnis dieser Vorgehensweise ist, dass dadurch alle Insassen eines Gefängnisses sich zum Christentum gewandt haben. Also genau das eingetreten ist, was der Staat eigentlich verhindern will. Eine Verbreitung des Christentums. Wir hier in Deutschland oder auch im sogenannten in der freien westlichen Welt können von solchen Ergebnissen nur träumen. Woran liegt das? Ist der Wohlstand eine Ursache dafür, dass die Menschen für das Wort Gottes so wenig Interesse haben? Liegt es an uns, wie wir uns eine gewisse Passivität angeeignet haben? Lass es mal die anderen tun. Gott kommt zwar bald, so glauben und so sprechen wir, aber handeln wir auch so? Das wage ich nun hier und heute einmal zu hinterfragen. Ist es nicht komisch, wie jemand am Sabbat so begeistert für Jesus Christus sein kann, aber ein unsichtbarer Christ für den Rest der Woche ist? Unsere Taten entsprechen nicht immer unseren Worten. Leider. Oder, um wieder zum Predigtthema zurückzukommen, Versprechen muss man halten. Oder? Ich möchte euch nur ermuntern, es den Christen in anderen nicht so freien Ländern gleich zu tun. Um unseren Versprechen Taten folgen zu lassen. Noch heißt es dafür, nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Aber es erfordert eine neue Mentalität. Ich möchte euch dazu noch einen weiteren Auszug aus dem Buch Open Doors zitieren. Der Eigentümer eines Hauses, in der sich eine Hausgemeinde versammelte, wurde von der Geheimpolizei entdeckt. Die Polizisten sagten zu ihm, dass die Versammlung aufhören müssten, ansonsten würden sie das Haus konfiszieren müssen. Darauf antwortete der Hauseigentümer ihnen, da müssten sie sich an Jesus wenden, denn ihm habe ich dieses Haus übergeben. Die Polizisten werden aus dieser Antwort nicht richtig klug und sagen ihm, wir wissen nicht, wie man zu ihrem Jesus kommt, aber wenn wir ihnen das Haus wegnehmen, hat ihre Familie kein Dach mehr über dem Kopf. Dann antwortet der Hausbesitzer, dann werden wir Gott nicht nur um das tägliche Brot bitten, sondern auch um ein tägliches Dach. Wenn sie so weitermachen, setzt es Prügelschäumen die Polizisten darauf hin. Dann bitten wir Jesus, unsere Blessuren zu heilen. Okay, und dann werden wir euch einsperren. Die Antwort des Christen ist vorhersehbar. Wenn sie uns ins Gefängnis stecken, werden wir unseren Mitgefangenen die gute Nachricht von Jesus weitergeben, der sie frei macht. Wir werden dort im Gefängnis neue Gemeinden gründen. Wenn ihr das versucht, werden wir euch töten, drohen die frustrierten Polizisten. Worauf der Gemeindechrist folgerichtig antwortet, dann kommen wir in den Himmel und werden für immer bei Jesus sein. Wer von uns würde so argumentieren? Würden wir nicht alle dieser Konfrontation aus dem Wege gehen, um nicht Stellung beziehen zu müssen? Wir alle hier in diesem Raum, und das sage ich hier ganz bewusst, sind leider oft nur Namenschristen. Und dazu schreibt E.G. Wald auch im Schatten zum Licht auf der Seite 537: Die Trennungslinie zwischen Gottlosen und Namenschristen ist heute kaum noch erkennbar. Und das ist nicht das Versprechen, welches wir unserem Herrn Jesus Christus gegeben haben. Ich habe nur eine PowerPoint für euch. Wir haben ein Ziel. Wir möchten alle so dreckig, wie wir nun sind, an diesem großen Festmahl teilnehmen. Aber es ist doch egoistisch, nur alleine dort in diesem Restaurant zu sitzen. Aber genau das ist es doch, von dem wir alle träumen. Dass unsere Familienangehörigen, Freunde, Nachbarn, Mitschüler, Arbeitskollegen, Kunden, Patienten auf den Punkt gebracht, unsere Nächsten mit uns am Tisch sitzen und wir gemeinsam die Speisekarte Gottes erleben und genießen können. Wie heißt es im Missionsauftrag Jesu in Matthäus 28? Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gehet hin und schaut, ob ihr gebraucht werdet. Nein, das steht da nicht. Gehet hin. Gottes Anweisungen sind klar und unmissverständlich. Du brauchst nur zu gehen und von zurückkommen, von Pause machen, sowie von der Auswahl mir angenehmer Aufgaben, steht da auch nichts. Wie oft fragen wir: Ist es gut? Ist es richtig? Ist es der Wille Gottes? Und bevor ich etwas Falsches tue oder sage, bleiben wir lieber zu Hause. Und schon vergessen wir unseren Auftrag, unser Versprechen. Was habe ich davon? Was denken die Menschen über mich? Welche Konsequenzen hat mein Tun und Zeugnis geben? Josua 1, Vers 9. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Was nun auch immer deine Konsequenzen sein mögen, Jesus verspricht uns: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Amen.